Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Beispiele. Beispiele helfen uns manchmal, Zusammenhänge besser zu verstehen. Beispiele helfen uns, theoretische Lehren auf uns zu übertragen und anzuwenden. Nach dem Tod von Jesus waren die Christen oft von Seiten der Juden dem Vorwurf ausgesetzt, dass ihre Lehre etwas völlig Neues sei und nichts mit dem Judentum zu tun habe. Und so tut der Apostel Paulus in seinen Briefen ganz viele Beispiele aus dem Alten Testament verwenden, um nachzuweisen, dass seine Lehre, die er weitergibt, eben im Judentum fußt. Wir haben in dem Römerbrief, über den ich gerade predige, schon eine ganze Reihe von Bibelstellen, die Paulus aus dem Alten Testament zitiert, gesehen. Ein paar Beispiele davon waren, wir haben Beispiele von der Schöpfung gehört, wir haben gehört, dass der Mensch zur Ehre Gottes geschaffen wurde, dass der Mensch aber mit seinem Verhalten nicht in der Weise Gott ehrt, wie es Gott eigentlich gebührt. Wir haben an Adam, dem Menschen, deutlich gesehen, dass ein einziger Fehltritt schon dazu führt, dass man von Gott getrennt ist. Am Beispiel von Abraham und König David haben wir durch Paulus Hilfe erkannt, dass man vor Gott nie richtig gerecht ist, wenn man das versucht, aus Taten zu tun, aber dass es einen zweiten Weg gibt, nämlich aus Gnade und Barmherzigkeit, aus Glauben vor Gott gerecht dazustehen. Und ein anderes Beispiel war das Gesetz des Mose, wo Paulus immer wieder in diesen letzten 8 Kapiteln, über die ich schon gepredigt habe, immer wieder drauf kam und immer wieder zu dem gleichen Schluss kam, nämlich der Mensch kann sich anstrengen, wie er will. Das Gesetz ist gut, aber man kann es nicht einhalten, nicht hundertprozentig. In der heutigen Predigt geht es um die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs. Wieder so ein ganzer Batzen, mehrere Kapitel, die ich versuchen werde, zusammenzufassen. Und wir haben wieder ein Beispiel in diesen Kapiteln. In diesen Kapiteln ist das Volk Israel ein Beispiel. Es ist ein Beispiel dafür, wie treu Gott zu den Menschen steht. In dem Fall, wie treu Gott zu den Menschen in Israel steht und als Beispiel dann dafür, wie treu Gott zu allen Menschen steht. Am Ende von Kapitel 8, vor 2 Wochen, hatte ich davon gesprochen, da hat Paulus die Liebe Gottes beschrieben. In den letzten beiden Versen kommt das nochmal deutlich, und ich habe die extra nochmal abgedruckt von Kapitel 8, die letzten beiden Verse. Da hat Paulus geschrieben: Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Gottes treue Liebe zu Israel ist das beste Beispiel dafür, dass nichts, aber auch gar nichts vom eigenen Verhalten uns von Gottes Liebe trennen kann. Das Volk Israel hat jahrhundertelang vorgemacht, wie man sich super gegen Gottes Willen verhalten kann. Immer, in jeder Generation kam mindestens ein Ereignis vor, wo sie sich von Gott abgewendet haben. Und trotzdem geht Gott diesem Volk immer wieder nach. In dem Zusammenhang gibt es aber auch die erste Feststellung jetzt bei Paulus in den 3 Kapiteln, die wir heute betrachten wollen. Nämlich, Paulus schreibt seinen Brief an die Römer und nicht an das Volk Israel. Wichtige Unterscheidung. Er schreibt auch nicht direkt an uns, sondern nur indirekt an uns, weil wir uns vielleicht in der Tradition der Gemeinde in Rom sehen. Aber er hat eigentlich als Zielgruppe vor Augen die Gemeinde in Rom, die zusammengesetzt war einerseits aus jüdisch geprägten Christen, die aus Israel abstammten, und andererseits aus heidnisch geprägten Christen, die diese Tradition nicht hatten. Sein Ziel für die zum Teil gespaltene Gemeinde ist es, die Gemeinsamkeiten, die gemeinsame Wurzel aufzuzeigen. Wenn nämlich die Christen, und damit sind jetzt auch wir gemeint, ihre Gemeinsamkeiten und ihre Abhängigkeiten voneinander erkennen und einander bewusst werden, dann hat man einen Grund, sich besser zu verstehen und hat keinen Grund, sich besser als andere Christen zu fühlen. Werfen wir also einmal einen Blick auf das Beispiel, das Paulus bringt, nämlich Gottes Liebe zu Israel. Und wichtig ist da vor allem, glaube ich, die Unterscheidung zwischen einerseits dem ethnischen Volk Israel, also denjenigen, die aufgrund ihrer natürlichen Abstammung von Geburt her dazugehören, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dem religiösen Volk Israel, dem Gottesvolk. Also in der Bibel, im Alten Testament vor allem, kann man das nicht immer so eindeutig unterscheiden, was wo gemeint ist. Aber hier bei Paulus, glaube ich, wird schon sehr deutlich, dass er das gerne unterscheiden würde. Also zum Beispiel hatte er in Kapitel 2 geschrieben, Jude ist nicht, wer es nach außen hin ist. Und Beschneidung ist nicht, was sichtbar am Fleisch geschieht, sondern Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist, nicht durch den Buchstaben geschieht. Der Ruhm eines solchen Juden kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und jetzt hier ab Kapitel 9 greift Paulus diesen Gedanken aus Kapitel 2 wieder auf. Das ist übrigens so eine Beobachtung bei Paulus, wenn man seine Briefe liest. Er greift ganz oft hinterher in weiteren Kapiteln nochmal irgendwas wieder auf, was weiter vorne schon mal vorkam. Und so schreibt er jetzt hier in Kapitel 9, Vers 6, es ist ja nicht so, dass Gottes Zusage hinfällig ist. Allerdings gehören nicht alle, die aus Israel stammen, auch wirklich zu Israel. Nochmal, damit sich's uns einprägt. Es ist nicht so, dass Gottes Zusage hinfällig ist, also gemeint ist Gottes Zusage an das Volk Israel. Allerdings gehören nicht alle, die aus Israel stammen, zu Israel. In Kapitel 11, den Versen, wer da mitlesen will auf den Blättern, das ist jetzt dann auf der Innenseite rechts, glaube ich, Kapitel 11, die Verse 1, 2 und 7, da ergänzt Paulus, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall hat er sein Volk verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor auserwählt hat. Was bedeutet das? Israel hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht hat. Nur diejenigen, die Gott ausgewählt hat, haben es erreicht. Bei den übrigen hat er dafür gesorgt, dass sie sich vor ihm verschließen. Ich lerne daraus, dass Unterscheidung gefragt ist. Ich muss beim Lesen der Bibel, bei meinen Gedanken auch zum Beispiel über das Volk Israel unterscheiden zwischen einem menschlich abstammungsmäßigen politischen Israel und andererseits diesem geistlichen, göttlichen, gemeindlichen Israel, das in der Bibel als Volk Gottes bezeichnet wird. Der Haken ist dabei eben, in der Bibel ist es nicht immer so eindeutig, was von beiden gemeint ist. Vor allem im Alten Testament vermischt sich das völlig. Kleine Zwischenbemerkung von mir, auch wenn es manchmal schwer ist, würde ich mich doch sehr freuen, wenn auch wir heute beim Gespräch über Israel versuchen zu unterscheiden zwischen dem menschlich-politischen Israel und dem Gottesvolk Israel. Die Zusagen Gottes gelten an ganz vielen Stellen dem Gottesvolk und an einigen Stellen dem menschlichen Volk, aber an so gut wie keiner Stelle einem politischen Staat. Angesichts dieser Unterscheidung zwischen ethnischen Juden und geistlichen Israel ist Paulus total traurig. Er ist traurig über die Menschen, die nach ihrer Abstammung von ihm Brüder und Schwestern sind, die also zum ethnischen Volk Israel gehören. Weil sie leider nicht zum geistlichen Volk Israel gehören. Kapitel 9, Vers 3, da schreibt Paulus von seinen fleischlichen Verwandten. Und man sagt ja so, es gibt ja geistliche Verwandte, geistliche Brüder und Schwestern. Und er schreibt hier von seinen fleischlichen Verwandten. Die haben leider keine Gemeinsamkeiten mit den geistlichen Verwandten. Aufgrund ihrer Abstammung wären diese Menschen, über die er schreibt, eigentlich Kinder Gottes und würden zum Volk Israel gehören, zum Volk Gottes auch gehören. Aber aufgrund ihres fehlenden Glaubens gehören sie leider nicht wirklich dazu. Und das zerreißt Paulus schier. Da sind Menschen, denen die Verheißung Gottes gilt, weil Gott sie als Volk auserwählt hat. Aber sie folgen Gott nicht und sie sind nicht bereit, sich Gott zu öffnen. Und so gehören sie nicht dazu, sind quasi ausgerissen. Da kommen wir nachher nochmal zu, auf dieses Beispiel. Ab Vers 8 von Kapitel 9 erklärt Paulus dies am Beispiel von Abraham. Ein Beispiel, ein weiteres Beispiel von Abraham, der nämlich zwei Söhne hatte, aber nur einem von ihnen, von den beiden Söhnen galten die Zusagen Gottes. Also Abstammung allein kann nie im Leben dazu führen, dass jemand ein Kind Gottes ist und zu Gottes Volk gehört. Das war bei Israel so und das ist auch heute noch leider so. Das gilt für jüdische Familien und es gilt für christliche Familien. Durch Abstammung, das heißt aufgrund von Geburt und Herkunftsfamilie, wird kein Mensch ein Kind Gottes. Selbst durch soziale Integration in das Volk Gottes oder in die Gemeinde wird kein Mensch zum Kind Gottes. Und selbst durch Mitarbeit, egal wie sehr man sich anstrengt und einbringt für Gott, wird man zu keinem Kind Gottes und gehört schlussendlich nicht wirklich zum Volk Gottes dazu. Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die gilt aber weiterhin allen Menschen gleich. Nur es nehmen nicht alle Menschen in gleicher Weise an. Und so schenkt Gott den einen aus Barmherzigkeit die Offenheit zum Glauben und die anderen bleiben davon, aus welchen Gründen auch immer, unberührt. Kapitel 9, Vers 16. Es kommt also nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder sich abmüht, sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an und ob Gott das Herz öffnet, das sich dann für den Glauben entscheidet. Warum und wie, nach welchen Kriterien Gott in welcher Weise nun bei einem vielleicht etwas barmherziger ist und beim anderen weniger, ich weiß es nicht. Ich glaube, Paulus wusste es auch nicht und so endet dieser Abschnitt, den ich heute mit euch betrachte, in Kapitel 11, Vers 33, ganz am Ende auf der letzten Seite von den abgedruckten Versen, Kapitel 11, Vers 33, da endet Paulus diesen Abschnitt mit: Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Gott bleibt uns ein Geheimnis. Und deswegen können wir auch nicht wirklich verstehen, warum der ein oder andere sich für Gottes Wort und Gott öffnet, während andere Menschen verschlossen bleiben. Keine Ahnung, wie viel davon an Gott liegt, weil er sich vielleicht nicht deutlich genug offenbart hat, oder wie viel am Menschen liegt, der einen Gott wahrgenommen hat, der ihm schon tausendmal nachgelaufen ist, aber er hat sich immer noch nicht für ihn entschieden. Es bleibt unergründlich und wir müssen es offen lassen. Kapitel 9, Vers 30 und 31 schreibt Paulus: Was sollen wir weiter dazu sagen? Es ist doch so, die Heiden haben sich nicht darum bemüht, vor Gott als gerecht anerkannt zu werden. Doch gelten sie als gerecht, und zwar gerecht aufgrund des Glaubens. Israel dagegen hat sich bemüht, das Gesetz zu befolgen. Darum wollte es vor Gott als gerecht gelten. Oder dadurch wollte es vor Gott als gerecht gelten. Aber durch das Gesetz war dies nicht zu erreichen. Hier greift, wie eben schon gesagt, Paulus nochmal sowas auf, was er in den letzten 8 Kapiteln schon immer wieder betont hat. Man kann durch das Einhalten von Gesetzen nicht vor Gott gut dastehen. Gott spricht hier im ersten Vers zuerst von Christen mit heidnischem Hintergrund, die aufgrund der Barmherzigkeit Gottes als gerecht gelten, wie Abraham. Und kommt dann im zweiten Vers zu der Frage, was denn nun mit den Zusagen Gottes von Israel ist, die eben, obwohl sie die Zusagen hatten, nicht bei Gott angekommen sind. Zur Beantwortung seiner Frage überspringen wir jetzt Kapitel 10 und kommen wieder zu Kapitel 11, wo wir eben schon mal waren. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen hin und her springe. Aber ich sage immer dazu, wo ich gerade bin, also Kapitel 11, Vers 11. Da schreibt Paulus, 11, Vers 11, sind die Juden am Ende gestolpert, um in ihr Verderben zu stürzen? Auf keinen Fall. Es ist vielmehr so, ihr Fehltritt brachte den Heiden die Rettung. Das sollte sie eifersüchtig machen. Paulus will damit sagen, weil viele Israeliten Gott abgelehnt haben und eben nicht zum Volk Gottes im geistlichen Sinne gehören, dadurch ist das Evangelium erst zu den Heiden gelangt. Vers 25 und 26 von Kapitel 11. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. Gott gebraucht also den Unglauben von Menschen, in dem Fall den Unglauben von Israeliten dazu, dass heidnische Menschen eine Chance bekommen, die Chance bekommen, auch zum Volk Gottes zu gehören. Ob sich die Rettung ganz Israels oder wie es in Vers 12 von Kapitel 11 heißt, von der Vollzahl Israels nun auch auf das menschliche Israel bezieht oder sich wirklich nur um das geistliche Israel dreht, ich weiß es nicht. Wir werden es irgendwann vielleicht verstehen. Die Chance haben jedenfalls alle, weil Gott zu seiner Liebe und Barmherzigkeit steht. Seine Zusagen gelten immer. Er ist treu und zuverlässig und gerecht und barmherzig. Dies gilt allen Menschen. Gottes Liebe zu allen Menschen. Gottes treue Liebe, mit der er sich immer wieder den Menschen offenbart und mit der er immer wieder Menschen nachgeht. Um diese treue Gottes Liebe geht es im nächsten Teil. Er hat das an Israel gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich am Anfang sagte, wir brauchen Beispiele, weil er es mit Israel so gemacht hat, obwohl es jahrhundertelang immer wieder untreu war. Deswegen können wir davon ausgehen, dass er jetzt, wo er mit seinem Evangelium sich den Heiden zugewandt hat, also den Menschen, die nicht aus Israel stammen, dass er da genauso treu und zuverlässig sein wird, so lange, bis seine Liebe bei der Vollzahl angekommen ist, also bei allen Menschen, die sich ihm öffnen werden. Sollte im Alten Testament das Volk Israel ein Vorbild für die heidnischen Völker sein, um Gott zu erkennen, so ist es jetzt umgekehrt. Christen können ein Vorbild für Juden sein, damit sie zum Glauben an Jesus kommen. Paulus in Vers 14 von Kapitel 11 schreibt er, vielleicht trage ich ja gerade dadurch dazu bei, meine jüdischen Mitmenschen eifersüchtig zu machen und kann so wenigstens einige von ihnen retten. Paulus meint damit, dass er gerade durch seinen Missionsdienst unter heidnischen Menschen vielleicht den ein oder anderen Juden motivieren kann, auch sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Seinen Lesern in Rom erklärt Paulus ab Vers 16 von Kapitel 11 das an einem Beispiel. Wieder Beispiel. Und zwar das Beispiel eines Ölbaums. Da ist Gott selbst die Wurzel und der Stamm des Ölbaumes. Und dann, da kommt der eigentliche Fokus zur Geltung. Darauf legt Paulus, setzt den Fokus. Wir sollen mal auf die Zweige achten. Das ist ein Ölbaum, viele Zweige. Und ein Zweig ist das Volk Israel. Und von dem gehen viele einzelne Zweige, die Israeliten, ab. Und Paulus meint an diesem Beispiel, ja, aufgrund des Unglaubens hat Gott doch tatsächlich einzelne Zweige ausgerissen aus dem Ölbaum. Sie haben die Verbindung zum Ölbaum verloren, sie haben die Verbindung zu Gott verloren und folglich werden sie ausgerissen. Und stattdessen hat Gott bei heidnischen Menschen Glauben gefunden und hat diese eingepfropft. Wer Bäume kennt und sich mit Baumbeschnitt auskennt, der weiß, man kann also von einem Baum, zum Beispiel einen Birnbaum, einen Zweig nehmen, muss man gut feucht halten und kann den in einen Apfelbaum einpfropfen. Wenn man es gut macht und es gelingt, dann wird dieser Birnenzweig am Apfelbaum weiter wachsen. Also ich habe das schon mal gesehen. Es gibt manchmal Bäume im Baumarkt zu kaufen oder beim Floristen. Die sind extra gezüchtet oder extra hergestellt, so dass sie verschiedene Früchte tragen. Das geht eigentlich nicht natürlich, aber es funktioniert. Der Jürgen kennt das auch, ne? Super. Hast du auch schon gesehen. Also genau das passiert hier bei diesem Ölbaum. Da sind wilde Zweige, die heidnischen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die werden eingepfropft in den Ölbaum und wachsen da und blühen und bringen Frucht, obwohl sie ursprünglich gar nicht dazugehört haben. Und jetzt schreibt Paulus aber, sie haben keinen Grund, sich etwas darauf einzubilden, dass sie im Ölbaum sind. Weil sie sind ja erst später reingekommen. Auf der anderen Seite haben auch die, die ursprünglich da drin waren, keinen Grund, sich was einzubilden. Denn viele von ihnen wurden ausgerissen. Und anhand von diesem Beispiel versucht Paulus deutlich zu machen, weder Judenchristen noch heidnisch geprägte Christen in der damaligen Gemeinde in Rom haben einen Grund, etwas auf sich und ihre eigene Tradition sich einzubilden. sondern beide sind in dem einen Baum, in Gottes Baum eingepflanzt und eingepfropft. Und Gott kann jederzeit wieder jemanden ausreißen, wenn der Glaube fehlt. Und er kann jederzeit wieder irgendjemand anderen einpfropfen, wenn er bei ihm Glauben findet. Niemand hat einen Grund, sich etwas einzubilden darauf, weil er eine besondere Beziehung zu Gott hat, weil sie ist ihm schlussendlich geschenkt. Niemand hat einen Grund, sich einzubilden, etwas einzubilden, egal ob er ursprünglich zum Baum gehörte, also aus Israel stammte, oder ob er erst später dazugekommen ist. Paulus fasst alles, was ich jetzt gesagt habe, zusammen in Kapitel 11, die Verse 29 bis 31. Kapitel 11, Vers 29 bis 31. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es, also der bleibt berufen. Früher habt ihr Heiden Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott euch jetzt sein Erbarmen geschenkt. Und genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Und dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Fazit, Kapitel 11, Vers 32. Gott will sich aller ungehorsamen Menschen erbarmen. Und damit sind wir jetzt beim letzten Punkt der Predigt, beim eigentlich zentralen Kern dieser drei Kapitel, über die ich jetzt gerade spreche. Und ich glaube auch beim Zentrum oder bei einem Zentrum, bei einem Schwerpunkt des Römerbriefs, nämlich unsere Antwort auf Gottes Liebe. Die beschriebene Treue und Barmherzigkeit des liebenden Gottes und seine Zusagen, die brauchen eine Antwort. Ohne Antwort wird kein Mensch, der aus heidnischem Hintergrund kommt, in diesen Baum wieder eingepfropft. Und ohne eine Antwort wird weiterhin jeder, der aus Israel stammt, ausgerissen. Schon in der Überschrift des gesamten Briefes, in Kapitel 1, Vers 16, schreibt Paulus, das Evangelium ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Das war, hatte ich damals in der ersten Predigt gesagt, sozusagen die Überschrift des Römerbriefs. Und jetzt in Kapitel 10, Vers 4, greift er das genau wieder auf und schreibt, denn mit Christus ist das Gesetz an sein Ziel gekommen. Jetzt gelten alle vor Gott als gerecht, die glauben. Jetzt gelten alle vor Gott als gerecht, die glauben. Wobei sich daraus die Frage ergibt, woran glauben und wie glauben und kann man Glauben eigentlich sehen? Und Paulus hat eine ganz einfache Antwort. Und es ist für mich ein ganz prägender Vers, auch für mein eigenes Christsein, weil besser und kürzer kann man es gar nicht zusammenfassen. Paulus schreibt, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Kapitel 10, Vers 9, nochmal. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von dem Toten, hat ihn vom Tod auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Interessant ist hier aus meiner Sicht das Zusammenspiel von Herz und Mund. Das kommt dann im nächsten Vers nochmal. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Also Christsein ist kein spirituelles Gefühl. Oder nicht nur. Das kann dazukommen, das spirituelle Gefühl. Christsein ist Bekenntnis. Im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Für alle Juden, die nach Belegen für seine Aussage fragten, hat er die einfache Antwort aus Joel 3, Vers 5, und er zitiert Joel, den Propheten, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein Vers, den übrigens der Apostel Petrus schon einmal in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 erwähnt hatte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott schaut in unser Herz nach Glauben, und da, wo Glauben im Herzen zu finden ist, da wird es irgendeine Auswirkung haben. Irgendeine. Der Apostel Jakobus schreibt, wenn der Glaube keine Auswirkung hat, also ein Glaube, der nicht irgendwie wirksam wird, der ist tot. Ein echter und lebendiger Glaube schreit danach, aus dem Herzen herauszuwollen. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Glaube kann nicht stumm bleiben, was nicht heißen soll, dass jeder Christ ein Prediger wäre oder dass alle Menschen, die Christen sind, jetzt alle restlichen Menschen zutexten sollen mit irgendwelchen Glaubensaussagen. Aber der christliche Glaube ist mehr als ein Gefühl. Der Glaube will bekannt werden. Unser Glaube will einerseits gegenüber Gott bekannt werden. Das machen wir ganz oft, wenn wir Lobpreislieder singen. Wir bekennen unseren Glauben damit vor Gott, vor der unsichtbaren Welt. Und der Glaube will bekannt werden in persönlichen Gebeten. Und der Glaube will bekannt werden untereinander gegenüber anderen Geschwistern. Und der Glaube will in irgendeiner Form bekannt werden gegenüber anderen Menschen. So fragt Paulus in Kapitel 10, Vers 14, wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Damit das Wort des Glaubens weiter unterwegs ist, möchte Gott gerne uns gebrauchen. Heute ist weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir haben den schon vorgezogen bei uns in der Gemeinde. Wir haben letzten Sonntag schon einen ganzen Gottesdienst dazu gestaltet. Aber wir werden heute Abend, Marlene Weil hat es schon angekündigt, im Obergeschoss von dem Restaurant Orchidee einen Gebetsabend haben und einerseits für unsere Stadt beten und andererseits für verfolgte Christen vor allem aus China beten. Und das passt, denke ich, auch ganz gut zum Restaurant Orchidee, dass wir gerade dort für chinesische Christen beten. Verfolgte Christen können uns ein Vorbild sein, in dem, wie sie ihren Glauben leben und bekennen. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, wo Christine Faber von Open Doors Videos gezeigt hat. Und da war unter anderem ein Bericht dabei von dieser Lea Sharibu. Und ich glaube nicht, dass diese Lea, von der sie berichtet hat, jemand ist, der überall rumgelaufen ist und Predigten gehalten hat. Das war ein schlichtes Mädchen von 15 Jahren. Aber sie ist zum Zeugnis geworden für ihren Glauben, schlicht dadurch, dass sie, als sie entführt wurde, gesagt hat, ich konvertiere nicht zum Islam, ich glaube an Jesus Christus. Mit dem Munde bekennen muss keine Predigt sein. Es reicht einfach manchmal zu sagen, nein, ich glaube an Jesus. Von daher möchte ich uns am Ende der Predigt zu drei Dingen ermutigen. Drei Dinge. Erstens, glaube in deinem Herzen an Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Vertraue dabei auf die zugesagte Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Zweitens, antworte auf diese Liebe. Antworte ihm immer wieder im stillen, leisen Gedenken und Beten. Andererseits vielleicht auch in einem öffentlichen Bekenntnis, zum Beispiel mit der Teilnahme am Abendmahl, auch ein Bekenntnis. Oder mit der Taufe. Und drittens, sei wie diese Lea aus Nigeria, von der wir letzten Sonntag gehört haben, im entscheidenden Moment bereit, deinen Mund aufzumachen. Sag im richtigen Moment einfach schlicht, ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus Christus als meinen Herrn. Und bei diesen drei Dingen, da möge uns unser Herr Jesus Christus helfen, damit wir, so wie Israel für uns ein Beispiel geworden ist, auch für andere Menschen ein Beispiel werden und sie zum Glauben durch unser Leben oder durch unsere Worte einladen können. Dazu möchte ich uns alle, mich selbst eingeschlossen, ermutigen und ich hoffe, Gott schenkt seine Gnade, dass es gelingt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vielen Dank, lieber Jesus Christus, dass du treu und barmherzig bist. Du bist der lebendige Gott, der unter uns wirkt durch seinen Geist. Du bist der Ölbaum, von dem Kraft ausfließt, an dem wir teilhaben können, wo wir im Glauben eingepfropft sind. Und ich möchte dich bitten, dass diese wilden Ölzweige, die da eingepfropft sind, nämlich wir, dass wir Frucht bringen in irgendeiner Weise, dass unser Leben dazu dient, dass dein Name verherrlicht wird und dir Ehre gebracht wird. Amen.